die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zur 151. Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch und diese Episode entsteht wieder gemeinsam mit Fabian Burstein vom Podcast Bühneneingang. Fabian und ich haben die Journalistinnen Anna Wielander und Helene Dallinger vom Standard zu Gast. Ja, Anna und Helene hatten im Herbst des Vorjahres durch ihre Recherchen den Fall um Josefstadt-Theaterdirektor Herbert Föttinger ins Rollen gebracht. Ja, wir haben diesen Fall vor einigen Wochen in unseren Podcasts aufgegriffen. Ja, und zwischendurch haben Anna und Helene weitere Recherchen zu einem anderen Fall aus dem Wiener Kulturbetrieb veröffentlicht. Stichwort Theater der Jugend und dessen Direktor Thomas Birkmeier. Ja, was genau sich da zugetragen haben soll und wie aufwendig die journalistische Aufarbeitung von Machtmissbrauchsvorwürfen ist, das gibt es jetzt zu hören. Ja, ein kleiner Regiehinweis vorneweg, da wir doch vier Leute an den Mikros waren. Ja, die Begrüßung macht Fabian Burstein, als erste antwortet Anna Wielander und darauf dann Helene Dallinger. Na denn, ab ins Studio.
Liebe Anna Wielander, liebe Helene Dallinger, herzlich willkommen bei uns im Studio. Lieber Michael, ich freue mich, dass wir einmal mehr eine Folge zusammen bestreiten, wenngleich der Anlassfall, auch das hat leider schon Tradition, weniger Erfreuliches, ne?
Ja, in der Tat, ja. Wir sprechen heute über Machtmissbrauch.
Ja. Anna, Helene, ihr habt bewegte Wochen hinter euch. Das hat mit einer Recherche zu tun, deren Ergebnisse am 3. Februar, glaube ich, im Standard veröffentlicht wurden. Ich darf das kurz mal zusammenfassen. Die Story beginnt eigentlich recht unauffällig, Ende Jänner. Da verkündet nämlich Theater der Jungdirektor Thomas Birkmeier seinen Abschied zum Ende der Saison 25/26. Soweit so unspektakulär, weil er auch schon recht lang im Amt war. Und am Anfang Februar wird dann klar, dass das auch einen Grund gehabt haben könnte, auch wenn das dann später dementiert wird. Er berichtet da nämlich erstmals von sehr schweren Vorwürfen, die Mitarbeiterinnen gegen Birkmeier erheben. Es geht um verbale und körperliche Übergriffe. Es geht um sehr anzügliches Verhalten. Es geht um Vorwürfe, dass ein System aus Angst und Machtmissbrauch herrscht. Es geht auch um Nichteinhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen und noch ein paar andere Punkte. Was in eurem Artikel auch sehr bemerkenswert ist, ihr zeichnet sehr genau nach, wie die Politik schon sehr frühzeitig informiert worden sein dürfte, konkret die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaub-Hasler bzw. ihr Büro, und wie offenbar diese Missstände nicht unmittelbar und auch nicht mittelbar wirklich abgestellt wurden. Der Ordnung halber, Thomas Birkmeier weist die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, zurück. Gestern gab es im Übrigen auch wieder Neuigkeiten. Wir zeichnen heute am 12. Februar auf, nämlich da gab es ein Ö1-Interview mit Thomas Birkmeier, wo er euch ziemlich unverhohlen Recherchemängel vorwirft und spekuliert. Ich zitiere, dass eine Generation, die sich nun in ihren 60ern befindet, aus den Theatern rausgekickt werden soll. Und es gab eine Presseaussendung vom Betriebsrat des Theater der Jugend mit dem Titel »Wir arbeiten gerne am Theater der Jugend«. Da stehen wir nun. Lasst uns vielleicht ganz von vorne beginnen. Wann und aus welchem Umfeld habt ihr Kenntnis darüber erlangt, dass da am Theater der Jugend irgendwas schieflaufen könnte?
Also hallo erstmal, danke für die Einladung. Die Beschwerde oder die erste Person hat uns versucht zu erreichen bereits im Frühjahr 2024. Allerdings sind wir da mitten in den Recherchen für die Josefstadt gesteckt und konnten uns dem nicht unmittelbar widmen. Allerdings ist uns irgendwie die Schwere schon bewusst geworden, weil, wie du auch schon richtig gesagt hast, es war sehr neu, dass uns auch Dokumente gleich zugesendet worden sind, wo es um die Beschwerden direkt an die Politik ging. Also das ist neu in, ich sag mal, der MeToo-Berichterstattung, die wir bis jetzt gemacht haben. Und deswegen haben wir schon von Anfang an gewusst, das ist ernst zu nehmen.
Genau, wir haben diese E-Mail bekommen als Reaktion auch auf unsere Berichterstattung zur Josefstadt. Das ist vielleicht auch noch was man dazu sagen kann. Jedes Mal, wenn wir so eine Geschichte machen, melden sich auch immer wieder Betroffene nachher bei uns. Genau, wir haben dann uns den Brief genauer angeschaut, wir haben mit der Quelle Kontakt aufgenommen und sind dann quasi über diese Quelle auch noch zu anderen Quellen gekommen. Und das war ja nicht die einzige Beschwerde, die wir haben. Wir haben ja insgesamt 3 Beschwerden an die Wiener Kulturstadträtin, die wir auch einsehen konnten. Und wir haben uns dann eben angeschaut, was die Vorwürfe sind. Wir haben auch uns angeschaut, wie wir diese Vorwürfe auch noch weiter belegen können. Und wir sind auch noch auf weitere Kontakte und Quellen gestoßen, die uns auch Hinweise gegeben haben, außerhalb dieser Beschwerden an die Wiener Kulturstadträtin, die einfach auch diese Beschwerden aber bestätigt haben. Das heißt, wir hatten am Ende ein ziemlich dichtes Feld an Beschwerden von, insgesamt waren es dann mehr oder weniger 10 Quellen, die Missstände an uns berichtet haben.
Von welchem Zeitraum reden wir da? Also wie lange soll das zurückreichen?
Es ist interessant, weil das trifft eigentlich bei allen unseren Recherchen zu, dass die meistens in den Zeiträumen 2019, 2020, 2021 waren. Also das ist eigentlich für die Theater der Josefstadt, Theater in der Josefstadt genau zu sagen wie bei der Theater der Jugend. Also es ist ja meistens den Zeitraum. Und was auch für alle Recherchen eigentlich gilt oder für die Betroffenen, die sich an uns melden, die sehen das als letzte Stelle, als letzte Möglichkeit, sie nur Gehör zu verschaffen. Das heißt nicht, dass wir irgendwie aktivistisch für sie irgendwie handeln, nur die wissen einfach nicht mehr weiter.
Was stand da im Begleittext? Wir haben uns an die Politik gewandt und die Politik hat uns nicht gehört?
Genau. Eigentlich relativ ausführlich in dem Fall. Also man muss sagen, eben die Quelle, die den Brief an die Wiener Kulturstadträtin geschickt hat, hat sich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Das merkt man auch und hat eben, wie du sagst, einen Begleittext geschickt, wo die Person geschrieben hat, was passiert, wenn Betroffene oder mutmaßlich betroffene Personen von sexualisierter Gewalt ihr Schweigen brechen. Und dann hat die Person aufgeschlüsselt, was die Person alles gemacht hat und ist zum Fazit gekommen, nix. Oder die Person hat jedenfalls nichts davon mitbekommen, dass sie was geändert hat. Und ja, ich glaube, das hat uns auch irgendwie...
Genau. Die Frage, die ja nach dieser Mail an uns auch übrig geblieben ist, ist, wo sollen sich Betroffene noch hinwenden? Das ist ganz oft bei uns der Fall, dass wenn Betroffene zu uns kommen, dass die schon von A bis Z überall waren, wo man hingehen kann. Niemand sucht sich die Öffentlichkeit als ersten Weg aus, um einen Übergriff zu berichten. Es ist auch in keinem einzigen Bericht, den wir bekommen haben von Betroffenen, jemals die Rede davon, dass sie Rache üben wollen. Und es ist uns auch nie untergekommen, dass jemand gelogen hat, weil wir überprüfen ja ganz genau, was die Betroffenen sagen. Und das muss man sich auch vorstellen, das ist auch schwierig für die Betroffenen. Ja, die kommen zu uns, die haben vielleicht noch, also die waren vielleicht schon von A bis Z bei allen Stellen. Meistens wird ihnen gesagt, man kann leider nichts machen. Es wird ihnen teilweise nicht geglaubt. Teilweise passiert dann sowas wie Täter-Opfer-Umkehr. Na, warum haben sie das nicht gemacht? Warum haben sie das und das angehabt? Man kennt sie. Und dann kommen die zu uns und sind halt wirklich so, wie die Anna vorher gesagt hat, das ist die letzte Möglichkeit. Und dann sind wir halt in der Position, wo wir sagen, ja, soweit, das können wir machen. Wir überprüfen eure Fälle. Soweit können wir der Geschichte Gehör verschaffen, wenn wir genügend Indizien und genügend Beweismaterial haben. Aber man muss auch sagen, manchmal muss man mit ihnen auch abklären, können die das psychisch auch tragen, so einen Veröffentlichungsprozess. Ja? Das ist ja für die auch schwer, diese ganzen Situationen nochmal durchzukauen mit uns, da nochmal durchzugehen. Das kann eine Retraumatisierung sein. Das heißt, wir sind dann monatelang in Gesprächen mit Betroffenen und es kann auch immer wieder sein, dass Betroffene die Geschichte zurückziehen. Die müssen erstmal so eine Angst überwinden, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Nun ist ein ganz wesentliches Motiv unserer Arbeit der Quellenschutz. Wie kann man den sicherstellen, wenn es da um Fälle geht, die nur einen kleinen Personenkreis oder Begebenheiten, die nur einen kleinen Personenkreis betreffen können zum Beispiel, wo dann der Betroffene, in dem Fall ein Theaterdirektor, eigentlich gleich wissen müsste, wen das involviert, was macht man da?
Ich glaube, wie du richtig sagst, in der österreichischen Kulturbranche, die sehr klein ist, wo man sich kennt, ist es unvermeidbar wahrscheinlich, dass es, also das sagen wir auch den betroffenen Personen oder den Quellen, dass das ein Risiko ist, dass sie einfach rückverfolgbar sind mit dem, was sie sagen, weil eben die Kulturbranche, man kennt sie von Aufführungen, von Premierenfeiern, von diversen Get-Togethern. Das ist ein Risiko, das benennen wir. Das ist die eine Seite und dann gibt es ja nur eine zweite Seite und das ist die breite Öffentlichkeit. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, ihnen die Anonymität oder eben den Schutz zu gewähren. Die meisten Quellen wollen auch anonym oder anonymisiert auftreten, wobei wir in den meisten Fällen mit eidesstattlichen Erklärungen arbeiten. Es gibt eigentlich ganz wenig Ausnahmen, wo wir nicht gleich am Anfang schon fragen, ist es okay, zu dem Schritt wird es kommen. Einfach weil zu wenig Indizien, aber weil es meistens ja One-to-One-Situationen sind, in die solche Sachen passieren. Das heißt, wir haben zwar vielleicht Dokumentationen wie Chats, Tagebucheinträge, Gedächtnisprotokolle, aber trotzdem ist es für uns als Journalistinnen total wichtig, dass wir, sollten wir von der Gegenseite aus presserechtlicher Sicht geklagt werden, dass wir uns versichern können vor Gericht. Und das muss man immer wieder dazu sagen, weil ich glaube, das ist der Öffentlichkeit nicht bewusst, was so eine Person dann auf sich nimmt, wenn sie eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnet, weil dann macht sie sich strafbar, wenn sie vor Gericht lügen sollte. Und da schlucken die meisten Quellen schon sehr. Das ist einfach auch immer so einer der letzten Schritte dann bei einer Recherche. Und dann das Zweite, und das ist uns irgendwie in letzter Zeit, kommen doch auch immer häufiger Personen, die Klarnamen verwenden. Und sagen, sie wollen so an die Öffentlichkeit gehen, es liegt lang genug her, sie sind nicht mehr in der Branche, sie können erkennbar sein für die breite Öffentlichkeit, für die Kulturbranche, sie haben damit abgeschlossen, weil sie auch mit der Kulturbranche abgeschlossen haben, weil sie dort nicht mehr unter den Bedingungen arbeiten wollen. Also das muss ich schon sagen, Josefstadt und Theater der Jugend, ja, war von Anfang an bei manchen klar, wir wollen mit Klarnamen das sagen.
Was mich interessiert, wenn das dann reinkommt, diese Meldungen, diese Schilderungen, dieses sich anvertrauen und euch erzählen, was da aus Sicht der Betroffenen vorgefallen ist. Wie speist ihr das dann in den regulären Redaktionsbetrieb ein? Also ist das etwas, was ihr mal bei euch behaltet und vorrecherchiert, bevor ihr den Austausch mit der Redaktion sucht? Weil ich nehme mal an, gerade aufgrund dieser rechtlichen Implikationen braucht es das ja engmaschiger als vielleicht in anderen Kontexten, dass man sich abstimmt, abspricht, abklopft, auch Szenarien durchspielt, was passieren könnte. Ab welchem Zeitpunkt und in welcher Form erfolgt diese Verschränkung mit dem Redaktionssystem?
Also man muss einmal sagen, zu Beginn hören wir uns natürlich an, was die Quellen uns zu sagen haben. Es sind auch ganz viele Hintergrundgespräche, ganz viele vertrauliche Gespräche. Im Fall zum Beispiel beim Theater der Jugend, nachdem erste Gespräche geführt worden sind, wir schon zu Investigativjournalistinnen in unserem Haus gegangen und haben gesagt, wir haben dieses und jenes und das Beweismaterial. Wie gehen wir damit um? Was würdet ihr uns raten? Also das passiert schon in Absprache und wir holen uns natürlich so früh wie möglich jegliches Wissen darüber, wie wir das in weiterer Folge weiter recherchieren, wie das rechtlich auch aussieht. Und so gehen wir dann eigentlich in die Recherche rein. Also wir versuchen schon so gut wie möglich mit unseren Kolleginnen und Kollegen da engmaschig zusammenzuarbeiten, natürlich auch mit unseren Vorgesetzten. Ja, also die werden nicht erst in letzter Minute dazugeholt. Die wissen meistens schon von Anfang an, sobald wir ein Bild davon haben, ja, das ist eine Geschichte, ja, das kann man veröffentlichen, gehen wir natürlich zu unseren Vorgesetzten und sagen, wir haben das und das. Ihr wisst, das kommt jetzt auf uns zu als Recherche. Ja. Genau, und so wird das dann circa aussehen.
Wobei da auch schon wochenlange Vorrecherche reingeflossen ist, bevor man zu dem.
Ich denke, das ist essentiell, dass man das betont, weil wir haben das auch bekommen in einer Reaktion auf unsere Föttinger Podcast, der ja eine Reaktion auf eure Föttinger Enthüllungen war. Da kam auch die Kritiker, das sind ja nur Vorverurteilungen. Und es kann natürlich, wenn man handwerklich patzt, dann das passieren, was offenbar beim RBB in Deutschland passiert ist, rund um die Causa Gelbhaar, ein deutscher Grünen-Politiker, wo es Missbrauchsvorwürfe gab, wo eine zentrale Belastungszeugin von der Redaktion nie, offenbar, nie getroffen wurde persönlich. Ihr habt die Zeuginnen und Zeugen, die Betroffenen, alle persönlich getroffen. Ihr habt mit ihnen gesprochen und habt euch auf dem Weg auch vergewissert, dass quasi die Gesichter zu den Geschichten passen.
Also es, glaube ich, gibt immer Unterschiede. Ich weiß nicht, ob man jetzt von Hauptzeugen, also ich würde wahrscheinlich von Hauptzeugen sprechen, wo ich sage, die haben vielleicht die schlimmste Geschichte, ich würde die Geschichten nie werten, aber wo man weiß, da ist viel Dokumentation da. Die waren lang am Haus, die haben schon Distanz. Die können auch irgendwie drüber reflektieren. Da merke ich halt, die Quelle ist sehr wichtig. Und die Quelle reagiert immer. Die Quelle schickt mir gleich bei Nachfrage eine Antwort. Da sind ganz wenig Lücken auch in der Erzählung. Jeder darf Lücken haben, aber man merkt einfach, wie die Quelle ist bereit, damit an die Öffentlichkeit zu kommen. Und von denen gibt es immer eine Handvoll, sage ich mal. Und die treffen wir auf jeden Fall persönlich mehrere Male. Mit einmal geht es nicht, weil man die Geschichte ja immer wieder hören muss, um zu verifizieren, stimmt sie? Hat sie irgendwie an allen, also stimmt sie mutmaßlich? Und dann gibt es eine Handvoll Quellen, die vor allem Backup-Quellen sind für die Hauptquellen, so, die vielleicht dabei waren bei Vorfällen, die das Haus auch kennen, die schildern können, wie sie das wahrgenommen haben. Und da sind vor allem viele Telefonate, Nachrichten, ja.
Genau, was ich da hinzufügen wollen würde, ist, es handelt sich da natürlich meistens um Verdachtsberichterstattung. Und das ist ein Begriff, der in Österreich nicht so gängig ist, aber in Deutschland mehr. Und für diese Verdachtsberichterstattung gibt es auch sehr klare Regeln. Und es ist journalistisch immer, also Journalismus kann, soll und muss über Verdacht von Missbrauchsfällen berichten. Das ist die Aufgabe von Journalismus. Und wir versuchen unter bestem Wissen und Gewissen und Einhaltung der journalistischen Sorgfaltspflicht, diese Verdachtsfälle natürlich zu beweisen, Indizienketten zu bilden, nachzufragen. Die Anna hat schon erwähnt, was da alles reinfließt. Da fließen Chatprotokolle rein, da fließen Tagebucheinträge rein, Gedächtnisprotokolle, ja. Also wir gehen da ja wirklich auf Spurensuche und versuchen, diese Fälle abzusichern. Aber die Aufgabe von Journalismus ist es, solche Verdachtsfälle zu berichten.
Ja, ich glaube, es ist also ein großes Missverständnis. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Wahrheit zu zeigen. Also es ist eben so, wir berichten so gut es möglich ist für uns über die Fälle. Wir können abschätzen, haben wir genug Leute, stehen die dazu, was die sagen? Und dann sagen wir, okay, da ist ein Missstand, über den Missstand berichten wir. Wir können auch nicht beeinflussen, was danach passiert. Das haben die Institutionen zu entscheiden. Gibt es Konsequenzen, gibt es keine Konsequenzen? Was nehmen die mutmaßlich Beschuldigten? Reden sie nicht? Leider geben sie meistens keine Stellungnahmen ab, wenn man ihnen seitenlang Fragen schickt. Das finde ich zum Beispiel ganz schade. Wir nehmen uns da wirklich auch sehr viel Zeit. Es ist ja presserechtlich, muss man das und soll man das ja auch, dass die beschuldigte Person zu Wort kommt. Und wir kriegen aber kaum was zurück, einen Absatz oder im Fall von Thomas Birkmeier dann sogar direkt über die Anwaltskanzlei.
Also nur jetzt eine Ergänzung, weil, also dass da jetzt kein Missverständnis entsteht, natürlich versuchen wir im Journalismus Wahrheitsfindung zu betreiben, aber es gibt gerade in solchen Fällen eben oft nicht nur eine Wahrheit, weil soweit es jetzt die Direktoren Föttinger und Birkmeier betrifft, gibt es jedenfalls eine andere Wahrheit, nämlich deren Wahrnehmung und Blick auf das Thema. Du hast ja schon gesagt, das kann man, also dement ist. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass in einem der beiden Fälle große Zugeständnisse an eure Enthüllungen gemacht wurden, ganz im Gegenteil. Du hast es eingangs gesagt, Birkmeier hat den Standard kritisiert. Ich habe das jetzt auch mitgebracht, vielleicht reden wir mal darüber. Ihr gestattet, dass ich das, was er gegenüber dem ORF gesagt hat, dass ich das schnell ausspiele.
Es soll jetzt einfach eine gewisse Generation, meistens in den 60ern, rausgekickt werden. Ich glaube einfach, dass die pauschale Gleichsetzung von verschiedensten Fällen, ja, die Gefahr birgt von Fehleinschätzungen. Und bezüglich der Vorwürfe gegen mich sehe ich einfach ganz klare journalistische Mängel und vermute, dass beim Standard die Klickzahlen wichtiger sind als eine ausgewogene Berichterstattung.
Ja, das sind jetzt mehrere Punkte, die man aufgreifen kann in diesem kurzen Statement. Ich möchte vorausschicken, in dem vom ORF veröffentlichten Interview findet sich jetzt kein weiterführender Hinweis, was genau der Herr Birkmeier da jetzt eigentlich gemeint hat. Das bleibt relativ an der Oberfläche, aber es sind Vorwürfe. Also zunächst einmal, was auch immer er jetzt mit der pauschalen Gleichstellung gemeint hat, ich gehe mal davon aus, dass er die Gleichstellung mit Affären und Vorfällen an anderen Theatern gemeint hat.
Ja, wobei man dazu sagen muss, die aufgeführt werden in der Anmoderation, da sagte er, was darüber nichts Bescheid. Die kennt er nicht. Und da wären ja Föttinger, Gustav Kuhn, Kuge, Bachmann. Es wird ja quasi die ganze Kulturriege aufgezählt und ja, er sagt, davon weiß er nichts.
Journalistische Mängel. Klickzahlen wichtiger als ausgewogene Berichterstattung? Was sagt ihr dazu?
Also wir haben jetzt auch schon sehr viel darüber geredet, wie wir arbeiten, und ich glaube, dadurch bekommt man ein ganz gutes Bild, dass wir extrem sauber und unter Einhaltung, wirklich strengster Einhaltung der journalistischen Sorgfaltspflicht unter presserechtlichen Richtlinien arbeiten. Wie gesagt, es handelt sich um Verdachtsberichterstattung, dafür gibt es ganz klare Regeln und die halten wir ein. Wir können nicht einfach so irgendetwas in die Öffentlichkeit stellen. Das dürfen wir nicht, das können wir nicht, das machen wir nicht. Ja, dass so eine Reaktion kommt, ist bis zu einem gewissen Grad verständlich, weil er sich verteidigt. Ja, solche Angriffe dieser Art, auch das Wort Hexenjagd, kommt ganz oft bei solchen Berichterstattungen. Das ist auch nichts Neues. Ja, das ist eine Art Backlash, die auf solche Berichterstattung ganz oft kommt. Wenn sich Betroffene an uns wenden, wollen sie natürlich, dass ihre Geschichte gehört wird und dass sie auch als solches, als das benannt wird, was es ist. Oft eben ein Übergriff, ein Missstand. Manche wünschen sich Gerechtigkeit. Wir sind Journalisten. Wir sind keine Aktivistinnen. Wir sind auch nicht die Freundinnen dieser Quellen. Und das sagen wir auch ganz klar. Das muss auch transparent sein. Ja. Es ist so, dass wir der Wahrheit und der Öffentlichkeit verpflichtet sind. Und es kommt dann ganz oft von den Betroffenen eben, dass sie sich wünschen, dass diese Geschichte gehört wird oder auch eine Form der Gerechtigkeit. Das können wir bis zu einem gewissen Punkt, können wir eben diese Geschichte Gehör verschaffen. Was nach der Veröffentlichung passiert, liegt oft nicht mehr in unserer Hand. Und es passiert ganz oft etwas, das sagen wir den Quellen auch oft so, die Fronten verhärten sich. Und das ist halt etwas, womit bis zu einem gewissen Grad zu rechnen ist. Aber wie die Anna vorher schon gesagt hat, es ist einfach schade, dass kein konstruktiver Dialog nach solcher Berichterstattung möglich ist darüber, wie man mit so einem Fehlverhalten eigentlich umgeht, was sich ändern soll, sondern die Fronten verhärten sich einfach.
Dazu muss man Folgendes auch sagen und sehen. Das Erstaunliche auch natürlich an euren Enthüllungen rund um das Theater in der Josefstadt, dann die daraus resultierenden, naja, Gutachten, es gab ja dann mehrere, und auch die damit verbundenen Festlegungen, was da eigentlich passiert ist, da kann man ja wirklich konstatieren, die Konsequenzen gehen in Richtung, ich möchte nicht sagen null, weil es ist, es gibt schon gewisse Maßnahmen am Theater, die den zuständigen künstlerischen Direktor entmachtet haben, aber er ist nach wie vor im Dienst und arbeitet dort nach wie vor, und im Wesentlichen sind die Konsequenzen recht überschaubar gewesen. Jetzt sitze ich mit drei profilierten Journalistinnen und Journalisten am Tisch. Ist das frustrierend oder muss man das völlig wertfrei betrachten, wenn man sagt, die Aufgabe ist nicht, dass das Konsequenzen hat, sondern wir haben unseren Beitrag geleistet, indem wir es benannt haben, recherchiert haben, und was dann passiert, passiert? Oder ist das schon ein Frustmoment, wenn man sieht, naja, die Folgen sind nicht so, wie man es eigentlich glauben würde?
Ich muss mir eigentlich wiederholen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich mache die Recherche der Recherche wegen, weil es eben, ich sehe Missstände an mehreren Theatern offenbar in der Kulturbranche. Sie werden uns zugetragen, sie werden da immer mehr. Es ist ja, wir kommen ja gar nicht nach mit dem, was uns zugeschickt bekommen haben. Und für die Konsequenzen, das liegt nicht in meiner Zuständigkeit. Ich kann natürlich weiter recherchieren, ich kann schauen, zum Beispiel, wie verändern sich jetzt die Zustände im Theater in der Josefstadt. Fände ich zum Beispiel interessant, in einem halben Jahr wieder anzuklopfen und zu schauen, werden da tatsächlich die Proben jetzt kontrolliert? Wer kontrolliert die? Wer sind die Personen? Wie findet vielleicht schon der Übergangsprozess mit Marie Rötzer statt? Spricht man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie nehmen die das Klima wahr? Wie äußert sich Herbert Föttinger jetzt? Ich finde, das ist interessant, da kann man hinschauen, wie hat sich das verändert. Aber ist es nicht in meiner Verantwortung, Konsequenzen einzufordern? Das Einzige, und das ist vielleicht nicht Frustration, aber eher Verwunderung, ist schon das große Schweigen der Politik in beiden Kausen, ehrlich gesagt.
Ja, was man dazu vielleicht auch noch sagen kann, in den letzten, also über MeToo sprechen wir jetzt noch nicht so lange. eigentlich. Ja, das ist 2017 zum ersten Mal wirklich stark an die Öffentlichkeit gekommen. Und was man schon sagen kann, ist, dass sich in diesen 7, 8 Jahren, die das jetzt öffentlich auch diskutiert wird, schon auch einiges verändert hat im Sinne von, wie die Anna vorher gesagt hat, Quellen trauen sich öfter auch einfach ihre Geschichte zu veröffentlichen, kommen auf uns zu mit Klarnamen. Ja, da verändern sich schon Dinge. Wir haben viel mehr Begrifflichkeiten für das, was da los ist. Wir nennen es beim Namen. Wir wissen, was ein Femizid ist. Wir wissen über die Gewaltpyramide Bescheid. Wir wissen über Gewaltspiralen Bescheid. Wir wissen, was Freezing ist, wenn Betroffene von sexuellen Übergriffen sich zuerst nicht wehren, weil sie so unter Schock stehen. Das sind Begrifflichkeiten, die findet man jetzt in der Medienwelt und die hat man davor noch nicht so sehr in der Medienwelt gefunden. Und da hat sich schon was auch in die Richtung verändert.
Und es sind ja auch Konsequenzen. Also
genau.
Also ich denke, dass es muss das Ziel von kritischem, unabhängigen Journalismus sein, Missstände aufzuzeigen und dann auch die Frage zu stellen, ob daraus gelernt wurde. Aber es kann nicht das Ziel sein, jetzt den Job eines Theaterdirektors zu fordern. Das wäre allenfalls ein aktivistisches Ziel, aber ich glaube, davon sollte man sich schon abgrenzen. Ich möchte nochmal zur ausgewogenen Berichterstattung zurück, zu dem, was Birkmeier in den Raum gestellt hat. Ihr habt ihn ja gefragt, natürlich habt ihr ihn gefragt. Jetzt wissen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht zwingend, wie so eine Medienanfrage funktioniert. Ihr werdet das gleich schildern. Man sammelt zuerst einmal die Informationen, auf deren Grundlage man dann die Anfrage formuliert. Ich unterstelle jetzt, dass das sowohl beim Herbert Föttinger als auch beim Herrn Birkmeier sehr ausführliche Anfragen waren, die ihr gestellt habt. Also mit einer ganzen Reihe von Fragen, mit Vorwürfen.
Genau, das geht ja dann auch viel mehr ins Detail als das, was dann wirklich im Artikel erscheint.
Wie war jetzt, um Birkmeier zu nehmen, wie war da die Reaktion? Ihr habt vom Anwalt eine Antwort bekommen, die wie lautete?
Genau, zuerst hatte sie Fristverlängerung gewünscht, was in dem Fall ja total okay war und zu Recht gewünscht worden ist. Da muss man schon eingestehen, wir haben einfach einen zu kurzen Zeitraum gewährt für die Antwort, für die Schwere der Vorwürfe. Also so fair, also der Vorwurf, der stimmt, gebe ich Herr Birkmeier total recht. Und die zweite Antwort kam dann über die Anwältin mit eigentlich, das war A4-Seite, wo die Vorwürfe dementiert worden sind. Eigentlich.
Pauschal, also es wurde jetzt bei keinem einzigen gesagt, schon.
Keinen Vorwurf, keinen Fall ist irgendwie im Detail eingegangen worden. Ich glaube, unsere Fragestellung war 4, 5 Seiten lang. Ich glaube, Herr Birkmeier hat ja die Fragen auch gezählt, rund 100 Fragen.
Birkmeier.
Genau.
Bei Föttinger waren es wahrscheinlich auch nicht viel weniger.
Oder? Mehr.
Mehr noch?
Ja. Da war auch, die Stellungnahme waren 10 Seiten, glaube ich, wir abgeschickt
Föttinger
haben.
Stellungnahme waren 10 Seiten. Man muss sich ja das immer vorstellen, man muss ja dann schon auch, und da haben sie ja das gute Recht dazu, dass wenn man eben sie zur Stellungnahme bittet, den Fall ja so genau als möglich zu schildern. Das heißt, das kommt ja auch noch dazu, zusätzlich zu der Frage, man schildert den Fall, wann der mutmaßlich passiert sein soll und welchen Umständen. Und dann kommen halt die Fragen angehängt, so, hat es wirklich so stattgefunden? Wenn ja, warum? Und also das ist ja eine Kette von Fragen, je nachdem. Und das habe ich eben vorher gemeint, das ist so schade, auf das niemals Antworten zu bekommen. Das war eigentlich weder im Falle Föttinger noch im Falle Birkmeier der Fall.
Also, dass ich es richtig verstehe, da wurde quasi auf ausnahmslos alle Fragen, die konkrete Fälle beschreiben, gesagt, stimmt nicht, hat sich so nicht zugetragen.
Ja, alles dementiert.
Weil danach in der öffentlichen Darstellung kommen ja dann so Äußerungen wie, naja, im Theater geht es halt manchmal ein bisschen lauter zu, ja, die Kunst braucht die Energetik auf der Bühne, nicht? Also da versucht man dann das, was offenbar vorher dementiert wurde, nachher zumindest partiell zu relativieren.
So wie in der Aussendung vom Betriebsrat, wo es ja heißt, in Endproben, da ist der Stress dann größer und da wird eben öfters laut gesprochen oder da geht es dann auch um was. Und wie du richtig sagst, da wird halt relativiert. Ähnlich hat das ja auch Föttinger gemacht mit dem, dass er so brennt für das Theater und da fährt es einem halt dann aus.
Mhm.
Also so, das passiert schon öfters und ist jetzt da auch passiert. Aber ja, also explizit auf die Fälle bekommen wir nie eine Antwort, wie es denn, also wenn es nicht passiert ist, also wie kann die Wahrnehmung so weit auseinandergehen dann scheinbar. Und dann kriegt man halt eben eine Seite zurück, im Fall von Birkmeier auch mit Drohung einer Klage.
Ist passiert, ja. Aber Klage gab es, rechtliche Schritte gab es bisher.
Bis dato nicht.
Also wir können das auch wirklich aus dieser Aussendung kurz zitieren. Da schreibt der Betriebsrat, gerade in Endproben vor Premieren kann es, bedingt durch Zeitnot, Erfolgsstress, künstlerischen Anspruch an sich und andere, zu Misstönen und verbalen Fehltritten gekommen sein. Und dann in weiterer Folge, wir möchten betonen, dass wir mit Freude im Theater der Jugend arbeiten bzw. gearbeitet haben, wir uns stets auf die Begegnung mit unseren Kolleginnen abteilungsübergreifend freuen und dass wir uns an diesem Haus sehr wohl fühlen. Wir sehen hier ein Phänomen, das im Übrigen auch im Theater in der Josefstadt zu sehen war, nämlich dass sich innerhalb kürzester Zeit zumindest Teile der Belegschaft sehr vehement hinter den Direktor gestellt haben, der mit Vorwürfen konfrontiert war. Was macht das in diesem Moment mit euch? Ist das eine Verunsicherung? Ist man da, hat man da das Gefühl, man ist etwas auf dem Leim gegangen? Denkt man sich, ah nein, das ist halt Teil einer Strategie oder das ist ein Muster, das kennen wir schon? Also wie reagiert man darauf? Ist das verunsichernd oder kann man das souverän wegstecken?
Ich glaube, im Fall von der Josefstadt, das habt ihr ja auch in einem Podcast gehabt, da wissen wir ja so ein bisschen die Hintergründe, wie das Ensemble-Statement zustande gekommen ist. Das haben wir natürlich auch gewusst. Wir haben uns nur damals entschieden, es nicht zu berichten und einmal abzuwarten, wie die Causa weitergeht, ob es jetzt zu Untersuchungen kommt oder so. Aber wir natürlich Rückmeldungen bekommen haben von unseren Quellen, von Mitarbeiterinnen, wie wir haben das nicht unterschrieben. Uns ist eigentlich gesagt worden, wir haben länger Zeit, wir können auch Stellung nehmen. Da haben sie manche Stunden Zeit genommen, um eigene Statements zu schreiben, gehofft, dass das eingearbeitet wird und nichts davon ist erschienen. Ja, dann ist es halt so erschienen, wie es erschienen ist und vor allem vor der Theater. Also ich bin nicht überrascht, es ist ja irgendwie, also es kann ja auch nicht für alle Mitarbeiterinnen schlecht, dort Zeit zu arbeiten. Also, und dass man sie dahinter steht und das ist deren Arbeitsplatz und die wollen dann natürlich auch verteidigen und die sagen ja eben, sie arbeiten auch gern dort und also es ist ja nie so, dass der Missstand das ganze Haus betrifft oder alle Leute davon betroffen sind. Das geht ja irgendwie faktisch überhaupt gar nicht. Also ich bin nicht überrascht von der Aussendung.
Es ist im Übrigen auch ein gängiges Muster bei Machtmissbrauchfällen im Theater, auch in den Proben, dass es da eine sehr genaue, von Seiten eben solcher übergriffigen Regisseure, ich tue bewusst nicht gendern, so eine Strategie gibt, dass man sich ein, zwei rauspickt, die quasi zum Opfer macht, insofern, als dass man sie fertig macht, dass man ihnen ein Exempel statuiert, das alle in Angst und Schrecken versetzt und dass dann in weiterer Folge auch durchaus Stars, bekannte Künstlerinnen und Künstler überhaupt nicht so behandelt werden, im Gegenteil hofiert werden, sehr respektvoll, auch sehr viel mit sehr viel Subordination behandelt werden. Also das sind schon, glaube ich, sehr paradoxe Situationen, dass der eine Mensch, der auf der einen Seite wie ein Berserker wütet, auf der anderen Seite unglaublich freundlich zuvorkommend nett sein kann. Das ist halt tatsächlich ein Theaterphänomen auch.
Vor allem auch in der Josefstadt, was ein starkes Ensemble-Theater ist, die identifizieren sich ja seit Jahrzehnten mit dem Theater, mit Herbert Föttinger. Ist total verständlich. Also eben, aber was du ja beschreibst, sind ja Abhängigkeiten.
Aber mir fällt da schon ein Mechanismus auf, nicht? Also da wird zunächst einmal eine Medienanfrage verschickt mit etlichen Fragen, ganz konkreten Fragen zu behaupteten Vorfällen. Die wird dann dementierend beantwortet. Dann kommen Stellungnahmen der Belegschaftsvertretungen, also Betriebsrat im Theater an der Jugend, die Ensemblevertretung in der Josefstadt, wo es dann heißt, naja, ein bisschen aber schon, aber jetzt nicht so. Ja, also es wird dann quasi, man gesteht ein Fußbreit etwas zu, um gleichzeitig zu sagen, ja, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und am Ende bleibt übrig, das kenne ich übrigens aus anderen Fällen, über die ich berichtet habe, die jetzt nicht im Kulturbetrieb spielen, auch, naja, die Zeitung hat halt übertrieben. Mein Gott, die brauchen halt Klickzahlen. Das ist ein bisschen das, was dann übrig bleibt. Ne? Die haben also quasi aus einer Mücke einen Elefanten gemacht.
Was man da auch noch dazu sagen kann, ist vielleicht, dass es immer ähnliche Rechtfertigungen sind in dem Kulturbereich auch. Ja. Also es geht immer darum, es geht ja um Emotionen, man muss gewisse Grenzen überschreiten, das künstlerische Genie, alles für die Kunst, das sind ja oft solche Rechtfertigungen, die dann kommen. Und man kann schon auch sagen, in der Kulturbranche gibt es gewisse Voraussetzungen oder Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, die sowas natürlich auch begünstigen. Ja. Es ist viel emotionale und körperliche Nähe oft. Das ist ein sehr intensives zusammenarbeiten auch, ja. Aber sowas rechtfertigt halt dann nicht, wenn die Menschenwürde verletzt wird oder wenn die körperliche Integrität verletzt wird.
Das haben wir ja auch, finde ich, sehr gut dann bemerkt an diesem sogenannten Windischgrätz-Gutachten rund um das Theater in der Josefstadt, wo Opfer, Betroffene tatsächlich aus eigener Tasche ein Gutachten finanziert haben, das letztendlich herausarbeitet anhand ganz profaner Dinge wie das Beamtendienstrecht, das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Angestelltengesetz, das Theaterarbeitsgesetz etc., dass es sich hier um einen unter Anführungsstrichen normalen Arbeitsplatz handelt, wo gewisse Regeln einzuhalten sind, also dass es vor Gericht nicht gibt, eine Lex Theater, wo eine Richterin sagt, ach so, das war im Theater, na, dann ist das schon okay. Ja? Und dieses Zurechtrücken ist, glaube ich, auch eine wichtige Entwicklung, die dann durch solche Arbeiten, durch solche Recherchen, Veröffentlichungen, Reaktionen und dann Entwicklungen rein in den juristischen Bereich dann auch geklärt werden, auch wenn man vielleicht enttäuscht ist für den Moment, dass es keine unmittelbare Konsequenz hat. Das sind die langfristigen Konsequenzen, dass Rechtspositionen geklärt werden.
Theater an der Josefstadt, Theater der Jugend, in beide Fälle spielt Wiens Kulturpolitik mittelbar, unmittelbar hinein. Das ist eine Ebene, die quasi zu den eigentlichen Vorwürfen gegenüber den Direktoren kommt. Was habt ihr da erlebt?
Also ich glaube, wir haben uns schon gewundert bei der Josefstadt, dass es doch relativ knappe Statements dazu gab und schon ja da durchgeklungen ist, so, wir sind die Fördergeber, von uns kommt Geld, aber wir können jetzt quasi da irgendwie jetzt personell nicht eingreifen, weil im Fall von Josefstadt ist es ja als Stiftung organisiert, das heißt Aufsichtsrat und so weiter und die müssen das, und also es ist also, klärt es das intern, aber klärt es, das ist wichtig. Und bei der Theater der Jugend, wo ja quasi jetzt auch die Ebene schon in der Beschwerdeführung dazu kam, das war ja bei der Josefstadt nicht so, dass sie die betroffenen Personen auch an die Kulturstadträtin gewarnt haben, war es schon so, dass das Gefühl habe ich auch, die Vorwürfe sind sehr wohl ernst genommen worden. Da sind Gespräche geführt worden, das sagt ja die Kulturstadträtin in ihrem Statement. Aber dann eben alles Personelle. Und jetzt, das ist ja auch wieder das Komplizierte, das Theater der Jugend wiederum wird nicht als Stiftung geführt, sondern als Verein. Und dieser Verein hat aber laut eigenen Angaben seit 2022 nichts von der Aufgabe gewusst, dass sie zum Beispiel zuständig sind für Personalien. Sagen selber in einer Aussendung 2022, wir haben immer geglaubt, das macht die Politik. Und jetzt sind wir irgendwie auch in so einer Pattsituation gelandet, wo wir selber auch das Gefühl haben, so, wer ist denn jetzt letztverantwortlich? Der Verein sagt, wie bei der Übergabe, weil es gibt ja andere Vereinsvorstände seit Juni 2022, wir wissen gar nichts von den Vorwürfen, die es da damals gab. Das ist nicht an uns weitergegeben, also wir sind nie an uns weitergegeben worden. Der Vorstand von vorher sagt aber, eben, wir wissen es vielleicht zwar, aber wir haben nicht gewusst, dass wir für die Personalien zuständig sind. Und eine Kulturstadträtin, die zwar sagt, okay, wir geben die Förderungen, aber wir gehen jetzt nicht raus mit Subventionen kürzen oder irgendwie sowas, weil sonst ist es wie ein FPÖ-Sprech. Da muss ich schon sagen, schwingt schon mit, wie ich kann ja Förderungen an neue Richtlinien zum Beispiel knüpfen oder Subventionen überarbeiten, Kontrollorgane einführen und nicht so sagen wie, nur wenn ich sage, es müssen ja keine Subventionen gekürzt werden, nur die Subventionen können ja vergeben werden und eben an Regeln, Richtlinien geknüpft werden. Wäre jetzt irgendwie in meiner Sicht, aber man muss auch dazu sagen, wir wollten auch mit der Frau Kulturstadträtin Karl Pasler ein langes Gespräch führen über all die Kausen, die wir jetzt besprochen haben, und das Gespräch ist uns bis jetzt abgesagt worden.
War auch nie in Aussicht gestellt oder wurde es abgesagt oder gar nie zugesagt?
Nie 100% zugesagt, aber schon nach der Veröffentlichung in Aussicht gestellt mit, wir reden nur, schauen wir mal, und dann aber am nächsten Tag, zwei Tage danach, es ist uns final abgesagt worden und jetzt versuchen wir es nochmal in einem neuen Aufschwung dann im Kontext der Wienwahl.
Also ohne, dass man jetzt eigene Richtlinien braucht, ich denke schon, dass so ein Fördergeber, der aus Steuergeldern Förderungen bestreitet, ein Interesse daran haben sollte, dass die Stellen, die das Geld bekommen, sich nicht durch Missbrauchsvorwürfe aller Art und Schwere hervortun. Sollte
in dem Fall
eine Mindestanforderung sein.
Ist uns halt leider auch nicht beantwortet worden. Es ist zwar eben so, es sind Gespräche geführt worden, das wird auch so gewesen sein, aber wir wissen nicht, wie die Gespräche geführt worden sind, wir wissen nicht, wie weitere Aufklärung passiert ist, Auch das ist uns nicht beantwortet worden. Ist alles im Fragekatalog gewesen.
Also wir müssen vielleicht zu dem Punkt auch festhalten, dass die Rückmeldungen insofern auch sehr verwunderlich sind, denn es gibt Richtlinien der MA7, die solche Themen durchaus betreffen. Also man hat man hätte einen Hebel, und es ist hier ein Thema berührt, das seit mehreren Jahren am Brodeln ist in Wien, nämlich die stetige Auslagerung von Kulturunternehmungen in Rechtskörperschaften wie GmbHs. Das ist in dem Fall das kann man nicht der Veronika Korb-Hasler umhängen, dass das ein Verein ist, weil das ist schon viel länger so. Aber insgesamt gibt es eine starke Tendenz, sehr, sehr viele Einrichtungen in eigene Körperschaften auszulagern und sie damit auch der unmittelbaren politischen Kontrolle von Gremien zu entziehen.
Und offenbar auch der gefühlten Zuständigkeit, nicht?
Absolut, ja. Wir müssen, glaube ich, auch insgesamt darauf schauen, wenn wir auf das Thema Kulturpolitik schauen. Wir reden hier von einer auf einem SPÖ-Ticket nominierten Kulturstadträtin. Tatsächlich, die meines Wissens nach aber nicht SPÖ-Mitglied ist, zumindest sagt sie das immer wieder. Es gibt aber auch natürlich in der SPÖ-Fraktion einen kulturpolitisch Verantwortlichen. Und ich habe mir tatsächlich eine Gemeinderatssitzung angeschaut. Ich habe sie mir angeschaut nach unserem Podcast, der wieder im Nachgang zu eurer Berichterstattung zum Theater in der Josefstadt stattgefunden hat. Ich habe gehört, wir hatten das an einem Freitag veröffentlicht, in der Woche darauf war Gemeinderatssitzung. Ich habe gehört, das ist, sollte über einen anderen Tagesordnungspunkt in die Agenda kommen, und habe mich deshalb eingeklinkt. Und ich habe mir dann die Wortmeldung von Gerhard Schmidt von der SPÖ, der für das Thema Kultur zuständig ist, sehr genau angehört. Und er hat Folgendes gesagt: Was die Josefstadt betrifft, da sind wir wirklich allen Vorwürfen mit Windeseile und großer Geschwindigkeit nachgegangen. Es hat sich bis heute nichts so Gravierendes verfestigt, dass hier die Anklagebehörden oder entsprechende Einrichtungen auf den Plan getreten werden. Es hat im Ablauf bestimmter Dinge Verbesserungspotenzial gegeben, und was wir auch aus dem Stiftungsrat mitbekommen haben, wir werden diese Abläufe einer strengeren Überprüfung unterziehen. Man schaut sich an, wie man das eine oder andere optimieren kann. Dass auch, und das ist, finde ich, ein ganz bemerkenswerter Punkt, auch sehr namhafte Künstler sich für den Direktor Föttinger eingesetzt haben, ist eine Tatsache. Und dass Föttinger auch ein äußerster Publikumsliebling ist, das zeigt die letzte Produktion.
Na, es ist faszinierend, weil ich sehe das auch im Politikbetrieb, nicht? Das Strafrecht ist die einzige Norm des Handelns, die verblieben ist. Ihr könnt das jetzt besser beantworten. Ich gehe jetzt mal davon aus, nicht jede Form von Machtmissbrauch ist auch gleich ein Verstoß gegen die Paragraphen des Strafgesetzbuches. Das ist eine meines Erachtens sehr durchsichtige, aber gerne verwendete Verknappung, ja, indem man sagt, naja, ist ja strafrechtlich nichts passiert. Ja, aber das heißt nicht, dass deshalb nichts passiert ist.
Ja, Machtmissbrauch ist auch vor allem eine moralische Kategorie. Also das kann man durchaus auch so sagen. Und es gibt da natürlich ganz viele unterschiedliche Fälle. Ja. Also auch MeToo umfasst ja vieles von moralischen Fehltritten bis zu strafrechtlichen Fehltritten. Und MeToo an sich ist ja einfach ein Schlagwort, unter dem das verhandelt wird. Das heißt, ich auch. Und es soll einfach klar machen, dass das Gewalt ist, oft sexualisierte Gewalt, die einfach eine Masse an Menschen betreffen. Sei es moralische Fehltritte oder auch strafrechtliche Fehltritte. Ja, da fallen viele unterschiedliche Fälle drunter. Ja, man muss sich jeden Einzelfall genau anschauen. Und das machen wir auch. Wir werfen nicht alles in einen Topf. Wir schauen uns jeden einzelnen Fall an. Diese Geschichten und dieser gesamtgesellschaftliche Diskurs und all die Veränderung, die da auch verhandelt wird, kann man halt am besten und am genauesten verhandeln an konkreten Geschichten mit konkreten Personen, wo wir sagen, was genau ist passiert, was war der Fehltritt, wie hätte es eventuell anders gehen können, was berichten Betroffene, was sind die Vorwürfe, wie wurde reagiert, und da brauchen wir konkrete Geschichten. Und in dem Fall waren das eben zum Beispiel der Theaterdirektor Föttinger oder der Theaterdirektor Birkmeier, die Personen des öffentlichen Lebens sind, die an denen ein öffentliches Interesse herrscht, die auch eine Vorbildfunktion haben, ja, und die nicht nur Theaterdirektoren sind, sondern eben eine Doppelfunktion oft haben dann wieder als Regisseur, aber auch Arbeitgeber sind und dementsprechend eine Fürsorgepflicht haben und sich ans Arbeitsrecht halten müssen noch dazu.
Ich finde, ihr habt Salett in eurer Folge über die Josefstadt ganz schön formuliert, das ist mir hängen geblieben, dass sie so eine geliehene Macht haben, also in den Positionen, in denen sie sitzen, das ist mir sehr, also geliehen von uns als SteuerzahlerInnen. Und da würde man sich eben eine gewisse Kontrolle oder Verhalten in den Positionen wünschen. Eh das, was du jetzt auch sagst, Helene, mit einer Vorbildfunktion an so großen öffentlichen Häusern.
Und wenn ich da noch ergänzen darf, es geht natürlich auch eben auch in dieser gesamten MeToo-Debatte, aber auch bei den Fällen, die wir hatten, um ein System und nicht nur um einzelne Personen. Und wenn die weg sind, dann ist alles super. Ja? Also man muss sich schon auch den Betrieb dahinter anschauen. Man kann sich fragen, warum ist so lange nichts passiert? Und das hängt ja ganz oft damit zusammen, dass Menschen schweigen, weil sie sich dadurch Vorteile erhoffen, weil sie in einer Abhängigkeitsposition sind. Da spielt ja ein ganzes System mit, warum solche Vorwürfe ganz lang nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und das gilt es auch mal aufzudecken, benennen. Und das hängt auch mit diesen Namen dann zusammen, an denen wir das dann aufzeigen. Aber es ist ganz wichtig auch, sich das in Erinnerung zu rufen, dass da mehr dahinter steht als natürlich nur ein Name und wenn der weg ist, passt alles.
Ich darf auch daran erinnern, dass die bezeichnete, die bereits bezeichnete Ensemble-Sitzung der Ensemblevertretung mit Thomas Trotzter, die ja eine unmittelbare Reaktion auf eure Berichterstattung im Herbst vergangenen Jahres war, wo schon relativ klar vermittelt wurde, da wackeln Förderungen. Also wenn wir jetzt nicht solidarisch sind mit dem Theaterdirektor als Ensemble, ja, dann sind wir möglicherweise verantwortlich dafür, dass morgen keiner mehr einen Job hat. Also das ist schon eine ziemliche Drohkulisse, die da aufgebaut wird, weil wer will dafür die Verantwortung übernehmen, ja, dass am Ende alles zusammenbricht? Nicht? Das ist ja auch nicht die Intention von einem Opfer, dass ein Missstand ansieht, wie nicht das Theater abbrennen lassen, nicht? Aber genau darauf läuft es dann hinaus. Und so entstehen dann doch diese Abhängigkeiten, kann ich mir gut vorstellen, solche Solidarisierungseffekte, quasi mehr oder weniger gewollte, ich sage jetzt nicht erzwungene, aber...
Ja, und in dem Kontext wird halt dann auch immer das Schreckensgespenst der FPÖ hervorgeholt. So, wenn eben der Föttinger nicht bleibt, dann kommt die FPÖ und kürzt uns kurz und klein. Und das war ja die Saga am Theater oder eben wie es verkauft worden ist. Und da muss man sich schon auch fragen, rechtfertigt das aber ein gewisses Verhalten von der Person gegenüber eben in unserem Fall ja über Dutzend Personen und in den Rechtsgutachten noch mehr.
Ich möchte mit euch noch ein Thema gerne besprechen, das ein bisschen wie eine heiße Kartoffel gerade in der MeToo-Berichterstattung hin und her geworfen wird. Das ist das, was ihr beschreibt im Vorgang, bevor sich die Menschen bei euch melden, dass sie an viele Orte sich gewendet haben und nicht gehört worden sind. Ich habe das im Podcast Bühneneingang auch mehrmals auch aus dem Kontext der Opferschutzbereiche besprochen, dass wir offenbar, dass die Mechanismen davor nicht so richtig funktionieren. Und trotzdem will mir niemand so recht sagen, was denn jetzt eigentlich nicht funktioniert, wo es hakt, wo man sich eben nicht oder hinwenden konnte, beziehungsweise wo die Hinwendung zu einem Problem geführt hat. Woran hakt es denn?
Also was wir in den Geschichten, die wir jetzt berichtet haben, oft gehört haben, ist, dass es einfach keine Stelle gibt, die ein Mandat hat, solche Fälle unabhängig aufzuklären mit den notwendigen ExpertInnen und dann auch Konsequenzen in Aussicht zu stellen, die bindend sind oder halbwegs bindend. Das gibt es einfach nicht. Also wir hören von Betroffenen halt einfach sehr oft, mir wurde gesagt, okay, wir können das jetzt dokumentieren. Oder von einer Anzeige wird sowieso abgeraten, weil in den wenigsten Fällen erfolgreich in solchen Fällen, das wissen wir eh jetzt durch die Studienlage, die ja viel besser geworden ist in den letzten Jahren dazu, Gott sei Dank auch. Aber es fehlt einfach dieses Mandat einer unabhängigen Stelle oder ein Korrektiv. Ich möchte dazu nochmal sagen, ich bin Journalistin und ich bin nicht ich schlage jetzt hier keine politischen Lösungen vor, aber das ist das, was wir von Betroffenen hören. Ja.
Und notwendige Mittel, die fehlen, glaube ich. Das kann man schon auch rückverfolgen, weil die meisten sagen uns dann halt leider, sie haben dann auch oft tagelang nichts zurückgehört von den Anlaufstellen. Wenn sie E-Mails hingeschrieben haben oder angerufen haben oder haben sie gewundert, warum kriegt man da jetzt nicht gleich einen Rückruf. Das, also auch dann, da wächst ja dann auch die Unsicherheit so. Mit wem kann ich jetzt sprechen? Meldet sich da jetzt nur wer? Werde ich da ernst genommen? Was sind die weiteren Schritte? Das war schon auch immer wieder zu hören. Und eben mit Mittel meine ich eben, es fehlen die Ressourcen da allen, auch schnell zu antworten, mit denen zu reden, wenn da halt 2, 3 Sozialarbeiterinnen dort sind. Die kommen halt nicht nach mit den Fällen.
Und man sieht an der Josefstadt ja auch ganz klar, so kann ja Aufklärung dann auch nicht ganz funktionieren. Also, dass sich dann die Betroffenen einen eigenen Anwalt holen, den aus eigener Tasche bezahlen, das muss man sich auch erstmal leisten können. Ja? Also, um dann die Aufarbeitung des Theaters in Frage zu stellen. Ich finde, das sagt ja alles.
An dem Punkt vielleicht auch ein weiterer dieser argumentativen Kniffe, die in der Beantwortung oder in der öffentlichen Gegendarstellung dann verwendet werden. Das sind ja alles anonyme Vorwürfe. In deutliche Abgrenzung zum anonymisierten Vorwurf. Der anonyme Vorwurf kann ja tatsächlich von irgendwo kommen, beim anonymisierten kennt man ja die Quelle. Und in euren Fällen waren es anonymisierte Vorwürfe.
Genau. Mhm.
Dennoch wurde in der öffentlichen Gegendarstellung gesagt, es waren anonyme Vorwürfe. Und das, obwohl man zum Beispiel im Fall der Josefstadt ja eben eine Anwaltskanzlei beauftragt wurde, eine Arbeitsrechtlerin beauftragt wurde, da wurde wirklich um eigenes Geld Aufklärungsarbeit geleistet. Das ist eigentlich ja Wahnsinn, ehrlicherweise. Also so habe ich es auch noch nie erlebt, ja, dass Teile einer Belegschaft aus eigenem Geld an einer Aufarbeitung mitwirken müssen, weil sie mit der vom Arbeitgeber veranlassten Aufarbeitung nicht zufrieden sind. Also das passierte wirklich nicht alle Tage. Das ist vollkommen absurd.
Weil eben auch gleich die Stimmen so am Anfang war so, können wir denen dann wirklich vertrauen? Was ist, wenn der Name wieder rückverfolgt wird? An den Aufsichtsrat, an den Föttinger? Da waren die Ängste richtig groß, gleich am Anfang. Und ist auch schwierig für uns, also ist ja jetzt eigentlich auch nicht meine Aufgabe, dann diese Frage zu beantworten. Kann ich auch überhaupt nicht. Aber das waren die Fragen an uns.
Und was man auch sagen muss, es gab ja dann diesen Zwischenbericht von Dorda und der war halt öffentlich nicht einsehbar. Und es kommt halt immer wieder vor, dass es dann schon Berichte gibt, aber sie sind öffentlich nicht einsehbar. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer hat das Recht dann zu sagen, was in diesen Berichten steht? Also wer macht den Spin zu der Rhetorik um diese Berichte?
Das sei immer die gleiche Wiederholung bei MDW, also der Kunstuni, wo Reinhardt-Seminar und Filmakademie reinfallen, gleiche Schemata. Riesiger Bericht erarbeitet worden nach unseren Veröffentlichungen, über 100 Seiten. Dieser Bericht ist nicht einsehbar, nicht einmal stellenweise, auf mehrere Anfrage, nicht einsehbar. Aber im Interview mit der neuen Reinhardt-Seminarleitung haben Sie den Bericht gelesen? Was waren die Schlüsse drauf? Wäre das nicht interessant für andere Unis? Nein, sogar die Leitung sagt, sie hat nur bekommen, was fürs Reinhardt-Seminar die neuen Richtlinien sind oder andere Kommunikationsweisen oder dass eben Unterricht nicht mehr zu Hause stattfinden darf, außer man geht durch Schleifen oder so. Aber nicht mal die kennen den ganzen Bericht, geschweige denn die Öffentlichkeit, der ja total interessant wäre.
Dazu muss man Folgendes Bemerkenswertes auch wieder sagen. Also was mir als Deutschlandrückkehrer aufgefallen ist, dass ja die Kulturausschüsse beispielsweise in Wien absolut nicht öffentlich sind und es auch keinerlei öffentliche Dokumentationspflichten gibt. Also es ist nicht vorgesehen, dass die Inhalte, die im Kulturausschuss, im Wiener Kulturausschuss diskutiert werden, in irgendeiner Art und Weise an die Öffentlichkeit oder an eine Medienöffentlichkeit gelangen. Das ist sehr ungewöhnlich, weil eigentlich sind das ja genau die Foren, wo man so etwas dann diskutiert, also wo man einen Bericht vorgelegt kriegt, wo die Fraktionen draufsehen können, anhand dessen dann unter Umständen das sogar in den nicht öffentlichen Teil geben können, weil sie sagen, okay, da ist Opferschutz auch ein Thema, aber man unterzieht es zumindest mal einer politischen Debatte, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. All das ist zumindest in Wien absolut nicht Usance. Und es war auch tatsächlich dieser Kulturschwerpunkt im Gemeinderat an dem besagten Dienstag auch einer der wenigen Schwerpunkte, die im Gemeinderat sich dem widmen und dementsprechend auch solchen Fragen widmen können. Also das Transparenzproblem, diese Politiklinie, die ihr da angesprochen habt, die sieht man auch hier ganz klar. Ja.
gilt nicht nur für den Kulturbetrieb, aber.
Stimmt, ja. Stimmt, die Ausschüsse sind generell, stimmt, das betrifft völlig richtig, nicht nur den Kulturschuss, sondern insgesamt Ausschüsse.
Aber das ist ja auch so ein Punkt wiederum, den du dann in deinen Büchern ansprichst, und das finde ich ja ganz interessant, wiederum wiedergespiegelt auf den Kulturjournalismus, das schon gefühlt, dass jahrelang oder jahrzehntelang nie Thema war. Also da genauer hinzuschauen, eben wie die Betriebe ablaufen, wer sitzt da, wo kommt das Geld her, wo wird da auch politisch drüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob ich dir eine Frage stellen kann, Michael, aber mich würde interessieren, ist Kulturjournalismus oder investigativer Kulturjournalismus irgendwie so ein bisschen so stiefmütterlich, also wird das stiefmütterlich behandelt oder warum ist da nicht, also er hat es ja gegeben auf Profil mit Gustav Kuhn und so weiter, aber ich habe schon das Gefühl, es hat nicht den Stellenwert wie innenpolitischer oder wirtschaftspolitischer Investigativjournalismus.
Also auf die Gefahr hin jetzt, dass mich einige der von mir auch sehr geschätzten Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten hassen werden, aber das ist wirklich sowas von ausbaufähig. Deswegen ist es auch so wichtig, was ihr macht, gerade in diesem Bereich. Ich zitiere jetzt den Fabian Burstein, dessen Podcast Bühneneingang ja unter anderem auch deshalb entstanden ist, weil er der Meinung war, der Kulturjournalismus in Österreich ist zu affirmativ, zu deskriptiv und macht seinen Job nicht. Und ich habe das bei Profil schon auch so wahrgenommen, dass gerade in der Kulturberichterstattung immer, wenn es ein bisschen heikel wurde, wurde dann Hilfe aus anderen Ressorts gezogen, weil da plapper jetzt ein bisschen wie der Blinde von der Farbe, weil ich das selber nie kennengelernt habe. Es ist zwischen den Kulturschaffenden und zwischen den Kulturjournalistinnen, da gibt es quasi so eine Verbindung. Also man hat dann, jeder hat so seine Theaterdirektoren und Direktorinnen, die Theater, in die man gern geht, und da möchte man sich nicht verscherzen. Ja, und da ist man quasi gesetzt und embedded, unter Anführungszeichen. Sowas kannte ich überhaupt nicht. Ja, und also bis hin zu dem Punkt, dass wenn du dich kritisch äußerst, dann darfst du nicht mehr ins Theater gehen, weil dann stehst du quasi auf der Hausverbotsliste. Ich müsste an ganz vielen Orten Hausverbot haben, außerhalb des Kulturbetriebs, wenn das in meinem Leben so gehandhabt würde. Also ich war wirklich erstaunt, wie wenig Momentum da drin ist. Aber ich merke natürlich, dass das jetzt alles langsam viel besser wird. Also deswegen sitzt ihr auch da. Aber ich kann die Frage ja zurückgeben, wie ist es so in der Kulturberichterstattung beim Standard und eurer Arbeit? Haben euch den roten Teppich ausgeholt?
Also wir haben uns auf jeden Fall viel selber erlernen müssen. Es ist ja noch immer ein Lernprozess, eben wie man darüber berichtet. Jeder Fall ist einzeln zu bewerten. Und es gab wenig Expertise darüber. Und mittlerweile ist es aber so, dass viele Expertisen aber schon fusionieren. Eben wie wir vorher schon gesagt haben, wir gehen sehr wohl zu unserem Investigativchef, zum Fabian Schmidt, um uns einfach vor allem rechtlich unter Anführungszeichen abzusichern oder schon irgendwie eine Bewertung einzuholen. Wir gehen aber sehr wohl auch zu unserem Kulturchef, zum Stefan Weiß, und besprechen mit ihm einfach kulturpolitische Sachen schon zu besprechen oder ob er da in der Vergangenheit irgendwie was mitgekriegt haben und da ein bisschen Expertise zu ziehen. Aber
also wir arbeiten auf jeden Fall mit dem Kulturressort auch zusammen. Na klar, also ohne Absprache geht das nicht. Ja, also wir veröffentlichen nicht Berichte und sie wissen nichts davon, so ist es nicht. Aber genau, es ist auf jeden Fall eine neue Form der Berichterstattung, und viele von den großen Beispielen dazu, wo wir uns auch Inspiration holen, sind halt auch einfach in Deutschland. Ja. Also in Deutschland wurden ganz viele große Fälle aufgearbeitet, und da schauen wir halt auch einfach immer wieder, wie haben das die Kolleginnen dort gemacht. Aber wir halten natürlich im Haus auch Absprache mit allen Ressorts und arbeiten auch mit dem Kulturressort zusammen.
Und es wird auch vor jeder Recherche zu, also es wird besser werden. Sehr gehört mittlerweile, vor allem auch von Seiten der Chefredaktion. Also die wollen die Berichte.
Und die Leserinnen wollen sie auch, das sieht man.
Das ist eigentlich eine Blaupause zu unserem Podcast-Netzwerk, weil bei mir ist es genauso, immer wenn ich irgendwas Heikles kriege, gehe ich zu Michael und frage ihn aber wirklich genau die Sachen, die du beschrieben hast. Also, hey, wie setzen wir das handwerklich richtig auf? Ja? Welche Chronologien machen wir? Was können wir sagen? Auch die Frage des Opferschutzes. Als Buchautor gibst du größere Zusammenhänge wieder. Das heißt, du gehst niemals eigentlich in das Detail, in das Opfer, in die Geschichte des einzelnen Opfers rein. Und plötzlich hast du da diese Schilderungen, diese großen Hoffnungen, die hinter der Übermittlung der Schilderung oder eines Materials stehen. Du musst aber auch, wenn die glauben, dass du ihnen hilfst, auch gegebenenfalls Nein sagen, wenn du weißt, du bringst sie in große Gefahr. Wir hatten das an gewissen Punkten, wo du gesagt hast, wir können den nicht ins Unglück rennen lassen, diesen Informanten. Wir können das nicht machen. Ja, das wäre verantwortungslos. Also es ist exakt das, was ihr beschreibt. Man holt sich die Geschichte und dann geht man in die Sektorkoppelung, wenn man so will, und zieht sich die Expertise raus. Tatsächlich Deutschland, du hast das den deutschen Kulturinvestigativjournalismus angesprochen. Es gab ja wirklich eine sehr viel beachtete Dokumentation des Norddeutschen Rundfunks rund um MeToo-Fälle. Und da ist mir etwas aufgefallen, nämlich, dass viele Spuren nach Österreich geführt haben. Würdet ihr jetzt mit dem Austausch mit Kolleginnen und mit dem Wissen rund um die Szenen sagen, dass wir hier ein besonderes Problem mit Machtmissbrauch haben?
Ich glaube, der Kulturjournalismus hat hier jetzt einfach eine neue Aufgabe bekommen. Machtmissbrauch gibt es überall, in jedem Land, in jeder Branche. Aber, und da wiederhole ich jetzt, was wir gerade gesagt haben, dieser investigative Kulturjournalismus, an dem mangelt es halt in Österreich.
Ja, ich glaube auch, dass in Österreich einfach nicht, also lang wirklich überhaupt nicht hingeschaut worden ist. Und dass es jetzt so anfühlt, wie jedes Jahr beschäftigen wir uns mit einer neuen Causa, wo in Deutschland ja zum Beispiel große Häuser ja schon längst davon betroffen waren oder eben Intendanten wie eben der neue Burgtheaterdirektor Bachmann, das in Köln durchmachen hat müssen, oder die Intendantin vom Gorki, das liegt ja alles schon Jahre zurück. Meistens aufgedeckt vom Spiegel, muss man sagen, die haben halt irrsinnig große Ressourcen dafür. Rechtsabteilungen, die von Anfang an das begleiten, muss man auch sagen, dass das total wichtig ist, und unterm Strich muss sich ein Medienunternehmen so eine Berichterstattung auch leisten können und wollen.
Definitiv. Ja, weil es wird nicht nur Applaus dafür geben.
Da würde ich gerne zu meiner Abschlussfrage kommen, zu meiner. Wenn du noch eine hast, kann man noch nachschießen natürlich. Aber wir hatten unlängst im Podcast einen Journalisten, der in einer Rechtsauseinandersetzung, ganz allgemein gesprochen, mit den Salzburger Festspielen sich befindet. Und hier geht es auch um große Streit. Summen, die unter Umständen noch existenzbedrohend sind. Ist das etwas, das bei eurer Arbeit eine Rolle spielt, diese Klagsangst, also diese Befürchtung, sich vor Gericht wiederzufinden und da Schwierigkeiten zu kriegen, die jenseits des Journalismus angesiedelt sind?
Das war, glaube ich, eine ganz gute Überleitung mit dem, was sie leisten können. Auch wieder, jeder Fall muss einzeln bewertet werden. Auch rechtlich, wie viel Risiko geht man ein, war jetzt auch im Fall von Birkmeier so. Eben, was kann man schreiben, was soll man schreiben, was nimmt man vielleicht raus? Und man lässt dann vielleicht Charakterbeschreibungen weg, die man gern drinnen hätte, um es irgendwie transparenter für das Publikum zu machen, die aber rechtlich eben gefährlich sind, die es nicht braucht, und man sich dann auch als Medienunternehmen oder als Journalistinnen auch dagegen entscheidet, um das Risiko so gering als möglich zu halten. Aber trotzdem nicht die Botschaft verloren geht oder eben die Aussagen der Betroffenen.
Ich hab keine weiteren Fragen. Soll ich, nachdem du eingeleitet hast, verabschieden? Soll ich das machen?
Ich fände es wunderschön, Michael, wenn du das machst.
Also, liebe Anna, liebe Helene, erstens vielen Dank fürs Kommen, zweitens auch eine Ermutigung von meiner Seite, weiterzumachen. Es ist so wichtig, dass diese Dinge passieren. Ja, ich gebe dir recht, Missbrauch kann überall passieren, quer durch alle Branchen. Überhaupt dann, wenn die Kontrolle nicht richtig funktioniert. Und ja, dafür soll es uns geben. Dafür sind wir da. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören.
Missing Link.